Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Lukas, Kapitel 17. Wir betrachten heute die Verse 7 bis 10. Lukas, Kapitel 17, ab Vers 7. Und dies sind Worte des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr, unser Gott, dein ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und Glanz und Majestät. Denn du hast alles geschaffen im Himmel und auf Erden und es ist deins. Herr, dein ist auch das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Herr Jesus, du sitzt zu Rechten Gottes. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und so herrschst du auch über uns. Und nun hilf, dass wir verstehen, dass wir unnütze Sklaven sind, dass wir alles tun sollen, was du befohlen hast, und dass wir es zu tun schuldig sind. Herr, hilf, dass wir dich mehr erkennen und so uns besser erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Herr, lehre uns doch, lass uns zu deinen Füßen sitzen, begreifen, was du sagst, und nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Herr, dazu hab du dein Werk an uns und schenk uns deine Gnade. Herr Jesus, wir erbitten es doch in deinem hochheiligen Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir in einer Lehrstunde, dass das größte Problem, welches wir haben, das ist, dass wir nicht mehr wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist die Ursache allen Abfalls und allem geistlichen Niedergang, wie wir das in den Gemeinden beobachten und auch in unserem eigenen Leben, dass wir häufig nicht so stark sind und so geistlich sind, wie wir sollten. Die Tatsache, dass wir Gott nicht mehr in rechter Weise erkennen, wie er wirklich ist und was er wirklich tut. Und daraus erwächst auch ein anderes Problem, nämlich, dass wir nicht mehr erkennen, wie wir wirklich sind. Also mit anderen Worten, wir haben vergessen, wer wir sind. All unser Elend lässt sich mit diesen Worten auf den Punkt bringen. Wir denken zu gering von Gott und wir denken zu groß von uns. Das fasst alles zusammen. Wir denken viel zu gering von Gott und viel zu groß von uns. Und wenn wir nicht mehr erkennen, wie groß Gott ist, dann kommen wir uns plötzlich ganz groß vor. Dann werden wir hochmütig und dann denken wir, wir seien etwas und wir denken, wir verdienen etwas von Gott noch mehr. Wir meinen sogar, Gott würde uns etwas schulden. Also wir haben vielleicht so viel geleistet, wir haben so viel Gutes getan, wir haben jetzt Ansprüche bei Gott. Also Gott sollte uns mal lieber dankbar sein und sich erkenntlich zeigen für all unsere Leistungen. Und wir erkennen gar nicht mehr, dass das, was wir eigentlich verdienen, die ewige Hölle ist. Und alles, was wir darüber hinaus empfangen, ist Gnade um Gnade unverdient. Denn wir sind eingebildet. Wir wagen es sogar, Gott anzuklagen und ihm Vorwürfe zu machen. Herr, wir verdienen Besseres. Du schuldest mir Gesundheit. Warum bin ich krank? Herr, du schuldest mir einen Ehepartner. Warum bin ich alleine? Herr, du hast mir den falschen Ehepartner gegeben. Ich verdiene das nicht. Herr, ich verdiene andere Kinder, die besser hören. Warum tust du mir das an? Ich verdiene eine andere Arbeitsstelle. Ich verdiene andere Umstände und so weiter. Wann bekomme ich, was mir eigentlich zusteht? Du behandelst mich ungerecht. Wir meinen, Gott schuldet uns etwas. Er stünde in der Pflicht, unsere Wünsche zu erfüllen. Nun, versteht mich nicht falsch. Wir können, wir dürfen, wir sollen Gott unsere Anliegen darbringen und ihn bitten. Aber mit welcher Einstellung denn bitte? Also betest du nicht, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, sondern du sagst, Herr, mein Wille geschehe wie auf Erden, so auch im Himmel. Man sieht es an deiner Reaktion, wenn Gott eben nicht erhört, was du eigentlich willst. Dann, wenn du sauer wirst auf Gott, wenn du enttäuscht bist, wenn du eingeschnappt bist, wenn du haderst mit Gott, als sei er verpflichtet, deinen Willen zu erfüllen, als müsse er alle deine Vorstellungen danach handeln und als müsste Gott deine Erwartungen erfüllen, als sei er unser Knecht. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Ja, das ist die Frage. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mensch, was glaubst du, mit wem du es zu tun hast und wer du eigentlich bist? Es ist so entscheidend, dass wir erkennen, wer Gott ist, damit wir auch endlich wieder demütig erkennen, wer wir eigentlich sind. So wie Nebukadnezar es erkennen musste, als er Gras fraß wie ein Tier. Um endlich wieder zu erkennen, wer er ist, indem er erkennt, wer der allerhöchste Gott ist. In unserem heutigen Predigttext lehrt uns Christus, ja, er lehrt seine Jünger, richtig von sich selbst zu denken, um eben nicht hochmütig zu sein. Gott ist nicht unser Diener, es ist genau umgekehrt. Wir müssen richtig von uns denken, wir müssen verstehen, welche Stellung wir vor Gott haben. Und dazu verkündigt Christus seinen Jünger einen Vergleich. Lesen wir nochmal ab Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Christus spricht hier eine Selbstverständlichkeit an. Also zumindest war es für die Menschen damals selbstverständlich. Keiner widerspricht ihn hier, jeder hat ihn verstanden. Zur Zeit Christi hatte man Sklaven. Und in die Sklaverei konnte man ganz unterschiedlich geraten, zum Beispiel, indem jemand Schulden hatte, diese nicht zahlen konnte. Dann musste er sich sozusagen selbst übereignen. Also alle seine Arbeitskraft gehört jetzt seinem Schuldner. Also Christus spricht von Sklaven und nicht von Lohnarbeitern. Also Menschen, die Eigentum ihrer Herren waren. Sie arbeiten nicht für sich selbst, sie erwerben sich keinen Lohn. Sie arbeiten ganz für den Gewinn ihres Herrn. Alles, was ihnen gehört, alles, was sie sind, gehört ihrem Besitzer. Und Christus sagt uns auch hier, wie das Leben so eines Sklaven aussieht. Also wenn jemand einen Sklaven hatte und er hatte einen harten, langen Arbeitstag auf dem Feld, zum Beispiel beim Pflügen. Und es gibt kaum eine härtere Arbeit, als das Feld zu bearbeiten. Ein schweißtreibender Knochenjob, wo dir danach alles wehtut. Oder du hast die Schafsherde gehütet. Ebenso eine anstrengende Arbeit, wo es so viel zu bedenken gibt. So viel, worauf du achten musst. Und so ein Sklave kann dann den ganzen Tag gearbeitet haben und dann kommt er vom Feld, dann kommt er nach Hause. Wir könnten sagen, nach einem anstrengenden Arbeitstag. Aber die Sache ist, dass die Arbeit eines Sklaven nicht einfach beendet ist, wenn er nach Hause kommt. Nicht so wie bei dir, wenn du Feierabend hast. Dein Arbeitstag ist noch nicht zu Ende. Deine Pflichten sind noch nicht erfüllt. Also wenn ein Sklave kommt, dann sagt der Herr nicht einfach, ach wie schön, dass du da bist, vom Feld zurückgekehrt bist, komm nun ruh dich aus, leg deine Füße hoch, iss und trink. Nein, ein Sklave kann das nicht sogleich tun. Seine Arbeit ist noch nicht vorbei. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Also, die Arbeit ist noch nicht geschafft. Erst muss der Sklave sich die Schürze umlegen, er muss erst das Essen noch zubereiten, obwohl er selber sicher hungrig und durstig war. Aber erst wenn alles getan ist, dann darf er ruhen. So, das ist seine Aufgabe. Seine Arbeit muss völlig ausgerichtet werden, dann darf er ruhen. Und das ist klar. Er muss erst alle Befehle ausgeführt haben, dann ruhen. Und das ist, was ein Sklave tut. Er stellt das Interesse seines Herrn über seinen eigenen Interesse. Was ist, wenn der Sklave das vollbracht hat, was ihm befohlen worden ist? Ja, dann darf er essen und trinken. Und erwartet er noch mehr? Vers 9. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Also dankt der Herr seinem Sklaven, wenn er getan hat, was er ihm aufgetragen hat? Christus sagt, ich meine nicht. Nun, vielleicht sagst du, ich meine schon. Vielleicht sagst du, also ich würde meinen, das ist doch ziemlich unhöflich, sich nicht zu bedanken, wenn man das bekommen hat. Nun, Christus hat recht. Wir liegen falsch. Damals war klar, dass der Herr seinem Sklaven nicht Dank schuldet. Also der Sklave schuldet ihm den Dienst und nicht der Herr ihm den Dank. Wir können das nur noch schwer nachvollziehen, weil wir denken nur noch in der Kategorie von Dienstleistung. Also jemand hat etwas für dich getan, dann schuldest du ihm entweder Dank oder du schuldest ihm Bezahlung. Aber bei einem Sklaven ist beides nicht der Fall. Ein Sklave ist schuldig, diese Dinge zu tun. Vielleicht ein Vergleich aus der heutigen Zeit, ein Vergleich, der sehr hinkt. Aber stell dir mal vor, ein Jugendlicher, der straffällig geworden ist, der dann Sozialstunden ableisten muss. Also nehmen wir mal an, er hat das Rathaus mit Graffiti besprüht und die Schaukasten demoliert und Fenster eingeworfen und er wurde gefasst und dann verurteilt dazu, Sozialstunden abzuleisten. Also vielleicht muss er die Fassade reinigen, Müll sammeln im Park und vor dem Rathaus und so weiter. Es ist klar, dieser junge Mann bekommt keinen Lohn für das, was er getan hat. Er ist schuldig, es zu tun. Und meinst du jetzt etwa, der Bürgermeister guckt aus dem Fenster und sieht das und kommt dann, ach, junger Mann, danke dir, dass du das tust. Das ist ja wirklich überaus freundlich von dir. Komm, jetzt mach doch mal Pause, komm, ich lade dich mal zum Essen ein. Nein, niemand würde das tun. Warum? Weil er schuldig ist, das zu erfüllen. Denn er hat sich schuldig gemacht. Er hat sich durch seine Arbeit rein gar nichts verdient, verstehst du? Mir ist klar, dass der Vergleich hinkt. Sozialstunden sind eher sowas wie Erziehungsmaßnahmen. Aber verstehst du, worum es geht? Zu der Zeit Jesu war allen klar, wer kommt auf die Idee, dass ein Herr seinem Sklaven Dank schuldet, wenn er lediglich tut, was er tun soll? Das ist kein normales Anstellungsverhältnis. Du bist Eigentum eines anderen, du bist schuldig, seine Befehle zu erfüllen. Nicht der Herr steht in der Schuld des Sklaven, sondern andersherum, genau umgekehrt. Der Sklave tut dem Herrn keinen Gefallen. Der Herr schuldet dem Sklaven weder Dank noch Lohn. Es ist seine Pflicht. Das ist, was einen Sklaven ja eben unterscheidet von einem normalen Lohnarbeiter. Doch jetzt kommt was Unangenehmes für uns. Etwas Unangenehmes, wenn wir nicht richtig verstehen, wer wir sind. Christus wendet jetzt all das, wo wir schon Anstoß dran nehmen, in unserer heutigen Gesellschaft, das, was Christus da gerade gesagt hat, das wendet er doch jetzt tatsächlich auf seine Jünger an, auf die Gläubigen. Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also Christus macht hier ein Argument vom Geringeren zum Größeren. Also, wenn ein sterblicher Mensch solche Macht über einen anderen Menschen hat, dass dieser ihm gehört, dass er ihm zu Diensten steht, dass er von morgens bis abends arbeitet, dafür keinen Dank verdient und lediglich tut, was er zu tun schuldig ist, wie viel mehr hat dann der Herr aller Herren, unser Gott, das Recht auf uns, dass wir ihn alle Zeit dienen, in allem ihm zu Diensten stehen, alles tun, was er befohlen hat, ohne dass er uns jemals zu Dank verpflichtet wäre oder er irgendwie in irgendeiner Schuld uns gegenüber stünde. Noch einmal, es geht darum, dass wir erkennen, wer wir in Wahrheit vor Gott sind, was unsere wahre Stellung ist. Was Christus hier in Vers 10 sagt, daraus können wir drei wichtige Wahrheiten lernen und ich möchte die einmal nacheinander mit euch durchgehen. Die erste Lektion ist diese. Erstens, als Christ ist man ein Sklave des Herrn und man ist verpflichtet, alle Befehle Gottes auszuführen. Vers 10, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also wie sollen die Jünger von sich selbst denken? so, dass sie Sklaven, Leibeigene des Herrn sind, dass sie Gott und dem Herrn Jesus Christus gehören, mit allem, was sie sind und haben, mit jeder Faser ihres Seins. Sie sind Sklaven. Das heißt, er ist unser Besitzer und das heißt, er hat die Befehlsgewalt über uns. Das heißt, es ist unsere Pflicht, alles zu tun, was er uns befohlen hat. Er schreibt uns vor, er befiehlt uns, was wir zu tun haben, und zwar alles, was wir zu tun haben. Er bittet uns nicht, er schlägt uns nicht etwas vor, er gibt uns nicht etwa einen Rat, er befiehlt uns. Und wir sollen auch nicht etwa nur einen Teil von dem tun, was er sagt. Nicht nur das, was uns gefällt, nicht nur das, worauf wir Lust haben. Wir sollen alles tun, was er uns befohlen hat. Wir sollen uns verstehen als seine Sklaven. Und denkt daran, dass Lukas sein Evangelium wohl gerichtet hat an Theophilus, so wird er genannt, wohl ein wohlhabender Römer. Und wenn ein Römer oder ein Grieche eines nicht wollte, dann ein Sklave zu sein. Sie rühmten sich ihrer Freiheit, das ist das Allerwichtigste für sie. Aber das ist das wahre Christentum, dass man nicht sein eigener Herr ist, sondern der Herr Jesus herrscht und man sich selbst als sein Sklave versteht. Nun, zunächst einmal, weil Gott ja unser Schöpfer und unser Erlöser ist. Also er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, wir leben nur wegen ihm, jeder Herzschlag, wir verdanken es ihm. Sollten wir ihm darum nicht gehören und ihm nicht dienen, lautet nicht sein Gebot in 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ja, und wenn das nicht schon genug wäre, dass er unser Schöpfer ist, so ist er auch noch unser Erlöser. Christus hat uns erkauft durch sein heiliges Blut. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Oder sagt Paulus nicht in 1. Korinther 6, ab Vers 19, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr gehört euch nicht selbst, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also so sollen wir uns sehen. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir dienen ihm. Haben das die Apostel nicht immer wieder betont? Apostel Paulus, Sklave Jesu Christi. Ist das eines der ersten Dinge, die du über dich sagst? Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und dazu lebe ich. Dazu bin ich da. Alles zu tun, was er geboten hat. Und das kann manchmal sehr hart sein. Ja, ein Sklave musste harte Arbeit tun. Also Tätigkeiten, die besonders anstrengend und kräftezehrend sein können. Schwerstarbeit, wie wenn man von dem Feld kommt. Ein Knochenjob. Und am liebsten würde man sich gleich ausruhen. Aber dein Dienst für den Herrn ist noch nicht vorbei. Es gibt noch mehr zu tun. Meine nicht, dein Dienst wäre irgendwann getan, solange du hier auf Erden bist. Es gibt noch genug Tätigkeiten für dich. Also wenn du vom Feld kommst, dann ist es noch an der Zeit zu kochen. Mit anderen Worten, es gibt keine Arbeitslosigkeit in dem Reich Gottes. Es gibt immer zu tun, alle Hände voll zu tun. Spurgeon, der Baptistenprediger, der sehr viel gearbeitet hat, er schreibt Folgendes zu unserem Text. Ihr habt euren Dienst noch nicht beendet. Habt ihr schon 40 Jahre gearbeitet? Nun, das ist in der Tat ein langer Tag. Aber ihr seid noch nicht fertig mit der Arbeit. Es gibt noch etwas anderes für euch zu tun. Wenn ihr nicht zum Pflügen hinausgehen könnt, sollt ihr in die Küche gehen und etwas kochen. Und wenn ihr das Vieh nicht füttern könnt, sollt ihr eurem Herrn einen Teller mit Essen heraufbringen. Ja, das ist eine Abwechslung für euch, aber ihr sollt so lange weiterarbeiten, wie ihr lebt. An einem Sabbatmorgen sagte ich, dass ich befürchte, nicht mehr predigen zu können und stöhnte, dass ich befürchte, bald durch eine Krankheit außer Gefecht gesetzt zu werden, was hoffentlich nicht eintreten wird. Und jemand sagte zu mir, dass ich nicht mehr predigen solle, sondern in den Ruhestand gehen solle. Ich werde mich zur Ruhe setzen, sagt Spurgeon, wenn 4 Männer mich auf ihren Schultern ins Grab tragen, aber durch Gottes Gnade nicht vorher. Solange unser Körper noch atmet und wir in der Lage sind, ein Wort für Christus zu sprechen, werden wir unseren Dienst sicher nicht aufgeben. Ich hoffe, dass auch keiner von euch jemals davon sprechen wird, sich von der Arbeit eures Meisters zur Ruhe zu setzen. Wenn einer von euch jungen Männern jemals daran denkt, dies zu tun, bitte ich euch, daran zu denken, was mit Jona geschah, als er sich von der Arbeit seines Meisters zurückzog. Und Wale sind heute viel seltener als damals. Zitat Ende. Also, Christen, richtet alles aus, was der Herr befohlen hat. Ihr seid alle Vollzeit beschäftigt. Es gibt alle Hände voll zu tun. Und ihr Lieben, die Ewigkeit reicht zum Ausruhen. Jetzt heißt es anpacken, wirken, arbeiten für den Herrn. Heißt es nicht in Epheser 5, Vers 16, kauft die rechte Zeit aus? Oder in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Bist du fleißig für den Herrn? Bist du beschäftigt? Für seine Ehre? Nicht einfach für dich, denn du gehörst dir nicht selbst. Ist das deine Frage, die du dir stellst jeden Tag? Was kann ich für meinen Herrn tun? Wie kann ich seine Ehre suchen? Wie kann ich sein Reich bauen? Wie kann ich den Seinen dienen? Denn alles, was ich auch dem Geringsten von ihm getan habe, habe ich ihm getan. Bist du fleißig für den Herrn? Nun, das ist die erste Wahrheit, die wir hier erkennen sollen. Erkenne, dass du ein Sklave Jesu Christi bist. Tu alles, was er befohlen hat. Arbeite alle Zeit für ihn, auch wenn es hart ist. Er ist es wert. Die zweite Wahrheit. Wenn wir alles getan haben, was wir tun sollen, sollen wir uns dennoch als unnütze Sklaven ansehen. Nochmal Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze, könnt auch übersetzen, unwürdige Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also stell dir vor, du erfüllst alles, was Jesus geboten hat. Was könnte das sein? Nun, letzten Sonntag haben wir ja die Verse zuvor studiert. Da haben wir gehört, wir sollen niemanden, auch nicht dem geringsten Anstoß geben. Das bedeutet auch, wir sollen uns davor in Acht nehmen, Anstoß zu nehmen, also abzufallen von Gott, in Sünde zu fallen. Außerdem sagt er uns, dass wir vergeben sollen, jedes Mal, wenn unser Bruder an uns gesündigt hat, aber es ihm reut und er wirklich zu uns umkehrt. Er sagt uns außerdem, dass selbst wenn unser Glaube klein ist wie ein Senfkorn, wir gewaltige, wundersame Dinge erleben, wenn wir doch nur im Glauben handeln. Nun, hast du das getan? Hast du diese Worte vom Herzen bewegt und hast du sie konkret umgesetzt? Hast du zum Beispiel vergeben? Jemanden, der dich um Verzeihung gebeten hat. Von Herzen vergeben. Nun, was ist, wenn man das und die vielen anderen Gebote, die der Herr Jesus ausgesprochen hat, was ist, wenn man das alles getan hat? Was dann? Wenn du jemand bist, der wirklich betet, der wirklich gibt, der wirklich dient, der sich wirklich rein bewahrt, der alles tut, der ein Zeuge ist für den Herrn, der alles tun will, was der Herr geboten hat, was dann? Sagen wir dann von uns selbst, Mensch, ich bin aber ein nützlicher Diener des Herrn. Da habe ich aber heute was geleistet. Also heute habe ich lange die Bibel gelesen und da habe ich sogar jemandem gedient heute und dann konnte ich sogar noch Zeugnis geben und heute war ein super Tag. Heute war ich wirklich nützlich, ein nützlicher Knecht des Herrn. Ist das die Einstellung, die wir haben sollen? Nochmal Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt. Alles, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Ja, aber warum denn unnütz, wenn man doch alles ausgeführt hat? Das müsste doch nützlich sein. Wieso unnütz? Nun, weil das die rechte Sichtweise von uns ist, die der Wahrheit entspricht. Ihr Lieben, was Jesus uns hier sagt, was er uns hier befiehlt, wie wir sprechen sollen, das ist nicht bloß irgendwie so eine fromme Floskel, so nach dem Motto, eigentlich denke ich, ich bin echt toll, ich habe Großes geleistet, ich bin solch ein Segen für die Menschen, aber ich spreche dann so ganz demütig so, ich bin ein unnützer Sklave. Christus befiehlt uns hier nicht irgendwie solche Floskeln zu benutzen. Was er uns hier sagt, ist etwas, was wir in Wahrheit glauben sollen. Was wir in Wahrheit wirklich so meinen sollen. Wir sollen uns in der Tat so sehen, wie er es sagt. Wir sollen uns als unnütz und unwürdig ansehen, denn das ist die Wahrheit. Wir sind in der Tat unnütze Sklaven von uns selbst aus. Das heißt, die Heilige Schrift lehrt, wie wir Menschen von uns selbst aus wirklich sind. Haben wir nicht gemeinsam studiert vor ein paar Wochen? Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich. Man könnte auch unbrauchbar oder unnütz übersetzen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das ist, was wir erstmal von uns aus selbst sind. Wir alle erreichen nicht, was Gott verdient, was ihm zusteht. Paulus sagt sogar, wir wissen nicht mal, wie es sich zu beten gebührt. Wir sind alle unwürdig. Wir sind alle in uns selbst vollkommen unnütz. Wir sind nicht dazu in der Stande, auch nur ein gutes Werk zu tun. Und ihr Lieben, das ist etwas, was ein Mensch erstmal begreifen muss, damit er überhaupt erlöst werden kann. Dass er in Wahrheit erkennt, wer er ist und in Wahrheit bekennt, wie es um ihn steht. Wie J.C. Ryle sagt, die Selbstgerechtigkeit aufzugeben, ist für die Errettung absolut notwendig. Wer gerettet werden will, muss bekennen, dass nichts Gutes in ihm ist und dass er kein Verdienst, keine Güte, keinen eigenen Wert hat. Er muss bereit sein, auf seine eigene Gerechtigkeit zu verzichten, auf die Gerechtigkeit eines anderen zu vertrauen, auf die Gerechtigkeit Christi des Herrn. Also noch einmal, was denkst du eigentlich, wer du bist? Erkennst du, dass du als Sklave Gott gehörst und dass du sein rechtmäßiger Eigentum bist und dass er es verdient, dass du ihm dienst und dass es ein großes Unrecht wäre, wenn du ihm nicht dienst, aber dass du auch erkennst, dass wenn du ihm dienst und alles getan hast, dass du in dir selbst untauglich bist und unfähig und ungenügend, verstehst du das? Christus hat das tatsächlich so gemeint, als er sagte, getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Ihr seid untauglich, ihr seid unnütz. Getrennt von mir könnt ihr keine gute Frucht hervorbringen. Verstehst du das? Der Apostel Paulus hat das verstanden. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Also hier haben wir einen, der sehr viel gearbeitet hat, ein Knecht des Herrn, der alles ausführen wollte, was der Herr geboten hat. Und jetzt fügt er aber noch hinzu, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Oder die Gnade Gottes, die in mir ist, könnte man noch übersetzen. Mir ist klar, dass all sein Arbeiten, alles, was er getan hat, das nicht er ist. Denn er ist untauglich in sich selbst. Also wenn er irgendetwas geleistet hat und mehr gearbeitet hat als alle anderen, dann weil Gott ihn dazu befähigt hat. Genauso sagt er es in 2. Korinther 3, Vers 5. Das ist so enorm wichtig, ihr Lieben. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 5. Paulus sagt, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären oder nützlich wären. Also nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Von Gott. Könnt ihr auch übersetzen? Unsere Nützlichkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Also verstehst du? Deine Tüchtigkeit, deine Nützlichkeit, dein Arbeiten, all das, was du vollbringst, es ist alles seine Gnade. Es ist alles sein Wirken. Also sieh dich als Sklave und verstehe, dass du in dir selbst unnütz und unwürdig bist. Dass er es ist, der es in dir gewirkt hat. Heißt es nicht in Epheser Kapitel 2, Abvers 8? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch selbst, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und jetzt hör einmal. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also kein Rühm, kein Reden von unserer Nützlichkeit und Würdigkeit. Ein Sklave Christi weiß nur das eine. Ich selbst bin unnütz und unwürdig. Wenn ich mehr gearbeitet habe als alle anderen, dann nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Ist das deine Einstellung? In Wahrheit, ihr Lieben, das ist die Zerstörung von aller Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit und Selbstverdienst. Wir können dann kein stolzer Pharisäer mehr sein, wenn wir erkennen, dass selbst unsere besten Werke nicht daher kommen, dass wir nützliche Sklaven wären. Wir sind unnütze Sklaven. Es war seine nützliche, wunderbare, würdevolle Gnade, die in uns gewirkt hat, was ihm selbst gefällt. Siehst du so alles, was du tust? Dann kannst du nicht stolz werden auf das, was du leistest, selbst wenn du tatsächlich mehr arbeitest als alle anderen. Mögen wir wirklich diese Sklaveneinstellung in uns haben. Eigentlich eine knechtische Sklaverei, die nichts mit Gnade zu tun hätte, sondern dass wir sehen, dass der Herr in seiner Gnade so in uns wohnt und thront und wirkt, dass wir vieles tun für ihn, aber nicht aus uns selbst, sondern alles aus ihm und zu ihm hin. Kommen wir noch zu unserer dritten Wahrheit. alle Werke, die wir tun, die wir dann leisten, erbringen uns keinen Verdienst, sondern das ist lediglich die Erfüllung von dem, was wir sowieso Gott schuldig sind. Nochmal Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also ihr Lieben, diese Wahrheit ist so wichtig zu begreifen, denn es gehört zu einem der größten Irrtümer der Menschheit, ein fataler Irrtum der Menschheitsgeschichte. Wir meinen, wenn wir tun, was Gott befohlen hat, dann haben wir uns etwas bei Gott verdient, also dann schuldet er uns etwas. Also dienen wir Gott, dann schuldet er uns etwas, also Lohn, oder er ist uns zum Dank verpflichtet. In Wahrheit ist es genau andersherum. Also wenn wir etwas getan haben, nach seinem Willen, nach seinem Befehl, dann weil wir ihm zum Dank verpflichtet sind. Es ist genau andersrum. Dann weil wir ihm etwas schuldig sind. Versteht ihr? Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn wir alles getan haben, alles erfüllt haben, jedes Gebot, jeden Dienst, jede Aufgabe, alles. Ja, was dann? Dann haben wir lediglich unsere Pflicht erfüllt. Wir haben uns nichts dazu verdient. Denn er verdient es, dass wir ihm dienen. Selbst wenn du Gott in vollkommener Weise dienen würdest, was gar nicht möglich ist, aber du alles getan hast, was er verlangt hat, dann hast du lediglich getan, was du zu tun schuldig war. Es gibt bei Gott keine Sonderverdienste. Du hast deine Pflicht erfüllt. Was immer du tust für Christus, du hast nie zu viel getan. Du kannst nämlich Gott gar nicht genug ehren, verstehst du? Es gibt bei Gott keine Übererfüllung. Du kannst nicht in deinem Dienst für Christus Überstunden sammeln. Das gibt es nicht. Er ist alle deine Zeit wert, alle deine Mühe, alle deine Kräfte, alle deine Liebe. Er verdient alles. So wie der Forscher und Missionar Dr. David Livingstone es einmal gesagt hat, wo Menschen ihn fragen, ja, du hast so viele Opfer gebracht. Und er sagt, ich habe nie ein Opfer gebracht für den Herrn. Wie sprecht ihr darüber, Opfer zu bringen? Welch ein Opfer? Verdient er das nicht alles? Ist er nicht alle Ehre wert? Welch ein Opfer? Du kannst Gott niemals so dienen, niemals. Und selbst wenn du dein ganzes Leben hingibst als Märtyrer, dass er dein Schuldner wäre. Niemals. Vielmehr bleibst du immer sein Schuldner. Also du verdankst ihm ja alles. Nichts haben wir von uns selbst aus, auch nicht eine Sache. Er hat dich gemacht, er erhält dich, er trägt dich, er versorgt dich, er befähigt dich, er ist dein Schöpfer, jeder Atemzug ist sein. Und darüber hinaus hat er dich nicht erkauft durch sein kostbares Blut. Du bist sein mit allem, was du bist und hast. Was denkst du also, du könntest Gott dienen, dass er dir dann etwas schuldig wäre? Wie töricht, wie unfassbar töricht. Sagt Paulus nicht in Römer Kapitel 11, Vers 35, oder wer hat ihm, also Gott, vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Dieses Denken, dass man sich bei Gott etwas verdienen könnte, dass man ihm etwas geben könnte, dass er etwas bräuchte, dass er uns dann etwas erstatten möchte, das ist so falsch. Und darum lehrt Christus das dich. Wenn du alles getan hast, was dir befohlen ist, dann sprich, es ist lediglich das, was meine Pflicht war, was ich zu tun schuldig war. Wisst ihr, das ist unser großes Problem, dass wir diese Einstellung nicht haben. Kaum tun wir etwas, wollen wir Lob und Anerkennung und Dank von den Menschen dafür haben. Kaum tun wir etwas, sind wir irgendwie selbstzufrieden und denken, wir haben jetzt irgendwas geleistet. Und kaum tun wir etwas, denken wir, jetzt muss Gott doch mit uns zufrieden sein und uns irgendwie lohnen für unseren Dienst. Wir verstehen einfach nicht, wer wir sind. Wir sind unnütze Sklaven Christi, die tun müssen, was sie zu tun schuldig sind. Wir stehen in Gottes Schuld und er nicht in unserer. Wenn du diese Einstellung nicht hast, diese wahre christliche Einstellung, die der Herr dich hier lehrt, dann wirst du nirgendwo wirklich zur Ehre Gottes leben können. Vielleicht hast du mal diese Geschichte gehört von diesem Mann, der kam in einen Raum und sagte, es stinkt hier so, was stinkt hier so fürchterlich? Und dann geht er in den nächsten Raum und sagt, hier stinkt es auch, was ist denn hier los? Und dann geht er raus und läuft rum und letztlich muss er sagen, die ganze Welt stinkt ja. Und dann aber nicht wusste, dass ein Stück Stinkekäse in seinem Schnurrbart hing. Und dass nicht die Welt stinkt, sondern er selbst. und er nur alles mit sich rumträgt. Wisst ihr, so ist es geistlich gesprochen von Menschen, die diese Einstellung nicht haben. Alles stinkt ihnen. Sie können es nirgendwo aushalten. Sie kommen mit niemandem zurecht. Denn sie selbst stinken von Stolz und Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit. Alles dreht sich nur um sie. Und sie fragen sich immer, warum dient mir niemand? Warum ruft mich niemand an? Warum dreht es immer und immer dreht sich alles um sie, um ihre Bedürfnisse und Wünsche? Und darum kommen sie nicht zurecht. Mit ihrer Gemeinde, mit ihren Ehepartnern, mit ihrer Arbeit und so weiter und so fort. Alles stinkt ihnen. Aber sie erkennen nicht, dass sie in Wirklichkeit das Problem sind. Sie haben nie gelernt, wie der Herr Jesus Christus zu sprechen, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wie ähnlich bist du eigentlich Jesus Christus? Hast du erkannt, dass du ein Sklave sein musst? Der Sklave eines jeden Menschen, den du siehst? Sagt es nicht Paulus, wir verkündigen Christus als Herrn, uns aber als eure Sklaven? Nein, wir suchen nicht nach Dank und Lob und Ehre. Wir sind schuldig, das alles zu tun. Wir existieren zu diesem Zweck, Gott die Ehre zu geben. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir sei alle Ehre. Und wenn du so lebst, wenn du treu erkennst, dass du unwürdig bist und unnütz, aber durch Gottes Gnade arbeiten kannst, vielleicht viel mehr als alle anderen, aber dir da nicht selbst Ruhm zusprichst, sondern Gott alle Ehre gibst und verstehst, dass du schuldig bist, all das zu tun, wenn du all deine Arbeit getan hast und dann am Ende deine Augen schließt und stirbst, dann wirst du erleben, was Jesus sagt in Lukas 12, Vers 37. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten, der Herr wird sich umgürten und sie sich zu Tisch liegen lassen und wird hinzutreten, um sie zu bedienen. Das, was eigentlich kein Sklavenherr dieser Welt tut, das wird der Herr Jesus tun an seinen Sklaven. Er hat es ja schon getan, als er hier auf Erden war. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 21, entschuldigt, das gehört noch dazu, wenn wir kommen in diese Herrlichkeit. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 21, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hin in die ewige Freude deines Herrn. Also hast du deine Arbeit getan hier auf Erden, dann wirst du eingehen in die ewige Freude. Aber auch das, und das musst du verstehen, wenn du gearbeitet hast und der Herr wird dich dann lohnen und du wirst eingehen in die ewige Freude deines Herrn, all das ist nicht, weil du Anspruch darauf hast, sondern es ist eine Gnade Gottes. Heißt es nicht in Apostelgeschichte 17, Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, und hör einmal, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Das heißt, er hat unseren Dienst nicht nötig. Und wenn wir kommen in die Herrlichkeit und er belohnt uns für unseren Dienst, das heißt, er lässt uns trinken und essen in seinem Reich der Freude in alle Ewigkeit, dann nicht, weil er uns zurückzahlt, was er unschuldig wäre, sondern allein aus Gnade. Und ihr Lieben, diese Einstellung, die haben die Heiligen dann auch in der Herrlichkeit. Und das ist, was ich sagen wollte. In Offenbarung Kapitel 4, da lesen wir von den verherrlichten 24 Ältesten. Da lesen wir ab Vers 10, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und jetzt hör mal, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also wenn wir leben für den Herrn, wenn wir Siegeskränze empfangen durch seine Gnade, was werden wir damit tun? Wir werden sie niederwerfen vor ihm. Was sagt das aus? Was bedeutet diese Geste? Herr, alles, was wir getan haben, jeder Sieg, den wir errungen haben, dass wir ausgeharrt haben bis ans Ende und dass wir die Siegeskranzkrone dort empfangen haben, all das ist dein Werk. Du bist würdig. Du allein. Sag, hast du diese Einstellung jetzt schon, dass du erkennst, dass der Herr alles in allem ist? Bist du solch ein Sklave Jesu Christi geworden, Nun möge es so sein, wenn du heute hier noch sitzt in deinem Stolz und dein eigener Herr bist, dass der Herr dir die Gnade schenken möge, dass du heute umkehrst. Tue Buße. Unterwirf dich diesem Herrn aller Herren. Lass dich erlösen von deinem Stolz, auf dass du nicht in die ewige Verdammnis gehst und in die Hölle, wo alle reingeworfen werden, die ihre eigenen Herren waren, sondern dass du eingehst in die ewige Freude deines Herrn. Prüfe dich, ob du dem Herrn dienst. Und das ist der Kontext, die Verse zuvor. Und hast du selbst Großes gewirkt, hast du selbst Bäume oder Berge versetzt im Glauben und Gewaltiges getan als ein Held des Herrn, so sprichst du doch nichts anderes als das. Ich bin ein unnützer Sklave und ich habe lediglich getan, was ich zu tun schuldig war. Aber ihr Lieben, blicken wir jetzt und ein jeder von uns auf seinen eigenen Dienst. Schauen wir, wie wir dem Herrn gedient haben und was wir bisher getan haben. Wer von uns will sagen, dass er ein nützlicher Knecht ist? Müssen wir nicht vielmehr bekennen, dass wir beschämt sein müssen, dass wir ihn nicht so geliebt und ihm nicht so gedient haben, wie er es wert ist? Ich zitiere Spurgeon noch einmal, der sehr, sehr, sehr segensreich gewirkt hat und mehr gearbeitet hat als viele. Doch hört einmal, was er schreibt. Und was er hier schreibt, das bewegt mich sehr. Und ich will mir diese Worte auch zu eigen machen. Er schreibt: All unser Tun ist und bleibt unvollkommen. Beim Pflügen gibt es Unebenheiten. Das Vieh haben wir nicht so versorgt, wie es hätte sein sollen. Und der reich gedeckte Tisch ist des Herrn, dem wir dienen, unwürdig gewesen. Kann jemand von euch mit Genugtuung auf den Dienst für den Herrn zurückblicken? Ich kann es nicht. Und ich habe gewünscht, mein Leben wieder von vorne anfangen zu können. Und doch tut es mir leid, dass sich mein stolzes Herz einen solchen Wunsch erlaubt hat, denn aller Wahrscheinlichkeit nach würde ein zweites Leben noch schlechter ausfallen. Was die Gnade für mich getan hat, erkenne ich mit tiefer Dankbarkeit an. Aber für das, was ich selbst getan habe, bitte ich um Vergebung. Ich bitte Gott, mir meine Gebete zu vergeben, denn sie sind fehlerhaft. Ich bitte Gott, mir selbst dieses Bekenntnis hier zu vergeben, denn es ist nicht so demütig, wie es sein sollte. Ich bitte ihn, meine Tränen zu trocknen und meine Gedanken zu reinigen, so wie mir zu schenken, dass ich mich selbst ganz vergesse. O Herr, du weißt, wie wir zu kurz kommen in der Demut gegen dich. Vergib uns, wir sind unnütze Knechte. Und selbst wenn wir uns nach dem Gesetz richten würden, wären wir alle verloren. Zitat Ende. Kannst du so sprechen? Wenn ein Mann wie Spurgeon so spricht, wie viel mehr wir? Und darum, wenn wir daran denken, wie unser Dienst bisher aussah, lasst uns schauen auf den, der von sich sagte, in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der gesagt hat in Lukas 22, denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ist er nicht unser Diener geworden? Heißt es nicht in Philippa Kapitel 2, Vers 7, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt, wörtlich Sklavengestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was für einen Herrn haben wir? Wie hat er sich zum Sklaven gemacht, auf dass wir in alle Ewigkeit Söhne Gottes werden dürfen? Groß ist der Herr und sehr zu loben. Er ist wert, dass man ihm ehrt und dass man ihm dient in alle Ewigkeit. Möge er gerühmt sein, möge er erhoben sein in deinem Herzen und in unserer Mitte, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.